der gegnerische Anwalt zu mir gesagt hat. Ich kam rein und wir haben geguckt, wo sitzen wir denn links, rechts? Und er hat gesagt, ach, auf meinem Schoß ist doch noch Platz.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Robe statt Cape. Anwältinnen mit Superkräften. Hoppla. Eine Episode am Sonntag. Sowas gibt's ja eigentlich sonst nie. Ja, heute aber schon, weil Weltfrauentag ist. Und da braucht's ja wohl ein kleines Special, finde ich. Und ich dachte, lass uns über Frauen sprechen, über Anwältinnen. Was Anwältinnen tagtäglich stemmen, ist echt eine Hausnummer. Und gerade, wenn sie den Spagat zwischen Karriere und Familie bewältigen. Und ich finde, das ist Anlass genug, heute alle Juristinnen da draußen gebührend zu feiern. Und zwar mit einer Superheldin. Ich habe heute Superheldin Annika hier bei mir am Mikro. Liebe Annika, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist und mit mir ein bisschen über Frauenpower sprechen willst.
Ganz herzlichen Dank, Steffi. Ich freue mich auch total.
Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Annika, aber für die zwei oder drei Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Bei mir am Mikro ist Annika Seebach, Rechtsanwältin und Notarin, Fachanwältin für Erbrecht. Annika ist ausgezeichnete Gründerin. Sie hat nämlich den Kanzleigründerpreis im Jahr 2024 gewonnen und sie ist Initiatorin von Give a Girl a Rope. Außerdem Best of Legal 2023, ich glaube Leader des Jahres, ausgelobt von der Wirtschaftswoche. Und man könnte über Annika sagen, Hamburg, New York, Kassel. So, ich glaube, das war so das Wesentliche. Und ich will jetzt ein bisschen mit dir über deine Superkräfte sprechen. Ich finde, davon hast du einige. Und ich möchte allen Anwältinnen da draußen oder Anwältinnen in spe so ein bisschen Mut machen. Weil wir haben es ehrlich gesagt immer noch nicht leicht in unserer Branche. Noch immer sehr männerdominiert. Und viele Frauen denken, ach, Selbstständigkeit, ich weiß gar nicht, schaffe ich nicht, kann ich das? Und du hast es geschafft. Und zwar sehr, sehr erfolgreich. Und erzähl mal ein bisschen, was waren so deine persönlichen Hürden, Überlegungen, Struggles? Die wollen wir heute so ein bisschen teilen.
Ja, also vielen Dank für die charmante Vorstellung. Freut mich zu hören. Nochmal so rückblickend. Ja, man nimmt ja immer seine Aufgaben dann oder packt sie dann, wenn man an dem Moment ist und sieht das zum Glück oftmals nicht das große Ganze, wenn man anfängt. War erst angestellte Anwältin, 3,5 Jahre und wusste zum Glück schon immer, da war ich sehr froh drüber, dass ich Anwältin werden möchte. Weil ich glaube, das fehlt oftmals noch, dass man noch so überlegt, wo möchte ich denn eigentlich hin? Also diesen Step hatte ich schon überwunden, weil ich im Studium viel gearbeitet habe nebenbei und bei einem Rechtsanwalt nebenbei gearbeitet habe und es total klasse fand, mich so in eine Lage komplett hineinzuversetzen und alles für diesen Mandanten zu geben. Und deswegen war das schon mal ganz klar. Und ich hatte da so alle Rechtsgebiete kennengelernt, nur das Erbrecht nicht. Und irgendwie fand ich das Erbrecht super spannend. Und es kommt ja auch im Studium oftmals ein bisschen zu kurz, obwohl es so ein riesiges Buch ist, oder?
Ja.
Und ich mochte Hamburg und ich mochte die Anwaltschaft. Und ich dachte, ich mag auch Erbrecht. Da habe ich gedacht, okay, dann gucke ich doch mal ganz stumpf. Wer macht Erbrecht in Hamburg? Habe eine mega coole Kanzlei gefunden. Ich stehe heute noch echt in engen Kontakt mit den Anwälten dort. Die haben mich sehr geprägt. Ich habe das da hautnah miterlebt, mit zum Nachlassgericht gegangen und so. Und dann stand das auch fest. Also dann waren schon so ein paar Parameter, hatte ich schon mal gesichert und wusste, wohin ich wollte. Das war schon mal viel wert.
Wirklich lang bist du da aber ja nicht geblieben, ne? Wie kam's?
Ja, das war im Referendariat, eine Anwaltsstation. Alle haben mich verrückt gemacht in Kassel, wo ich eigentlich stationiert war als Referendarin. Ich müsste doch lernen, ich könnte doch nicht anderen nur arbeiten. Aber ich fand's so spannend und ich wollte alles aufsaugen und war jeden Tag in der Kanzlei und wäre eigentlich auch gern da geblieben. Aber ich hatte mal so eine Erfahrung in New York nach dem Abi als Au-pair. Und die war irgendwie nicht cool. Und deswegen habe ich auch Jura studiert, weil ich mich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt habe und habe gesagt, okay, so möchte ich mich nie wieder fühlen. Recht egoistisch. Aber das war wirklich mein Beweggrund, habe ich gesagt, ich studiere Jura, ich weiß mir zu helfen. Und dann hat sich so der Kreis geschlossen, dass ich gesagt habe, ich gehe zurück nach New York und hatte da dann eine Stelle in der Wahlstation bekommen. Und somit habe ich Hamburg verlassen, bin nach New York und habe dann da internationales Erbrecht gemacht.
Also Erbrecht war dein Ding, ne? Irgendwie von Anfang an.
Ja, finde ich einfach geil. Entschuldigung, aber.
Entschuldigung, aber. So.
Und die Leute sind so dankbar, wenn wir mal kurz in die Praxis switchen.
Ja, klar.
Im Familienrecht, da müssen ja alle immer noch miteinander, ja? Also auch wenn man geschieden ist, dann hat man gemeinsame Kinder und irgendwie muss man die Übergabe hinkriegen und kommunizieren. Im Erbrecht stirbt jemand, meistens ist man in irgendeiner Erbengemeinschaft, wollte man nie rein, will einfach nur raus. Wenn man das für die Mandanten hinbekommt, dann sind die so dankbar. Oder wenn man Pflichtteil geltend macht oder abwehrt. Die Menschen machen danach einen Cut. Und du machst sie glücklich.
Ich fand ja eben den Satz ganz geil. Weißt du, so im Familienrecht, da musst du mit den Leuten hinterher noch, aber im Erbrecht, da ist einer tot. Ja, okay.
Ist halt so.
Zumindest ein Streitfaktor ist da dann nicht mehr vorhanden, höchstens halt innerhalb der Erbengemeinschaft.
Genau.
Wobei es da ja ähnlich hoch hergehen kann wie bei Trennungen.
Aber irgendwie ist es ist auch emotional, aber anders, finde ich. Also ich habe damals in der Kanzlei da in Hamburg auch Familienrecht mitbekommen und ich habe auch jetzt eine angestellte Anwältin für Familienrecht, weil ich mag es, wenn man wirklich alles so versucht abzudecken in einer Kanzlei. Aber ich kann wesentlich besser mit dem Erbrecht, mit diesen Emotionen. Und habe das dann in den ersten 3,5 Jahren als angestellte Anwältin gelebt, geliebt. Natürlich auch, wie das so ist, als Berufsanfängerin machst du natürlich auch die allgemeinen zivilrechtlichen Parts und ist ja auch wichtig. Also ich habe irgendwie mal ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber meine Gerichtstermine gezählt, die waren enorm hoch, weil wir so ein Dauermandat hatten und ich habe es auch so geliebt, vor Gericht zu sein. Ich finde, das ist ja wie so ein Theaterstück, ne? Du kommst da rein und ich war damals 29, High Heels und ich habe das auch so gemocht, ne? Haare offen und die Anwälte haben dann gedacht, was kommt denn jetzt für ein Püppchen? Und dann ist es ja schöner, wenn du dann irgendwann mal richtig loslegst und die Leute überrascht sind, ja. Also man kann damit wahnsinnig viel spielen, mit Blicken, mit Gestik. Ich finde, das ist Psychologie pur vor Gericht. Und das kommt bei mir jetzt gerade ein bisschen zu kurz, weil ich ja jetzt noch Notarin geworden bin und hier meinen Verhandlungsraum habe quasi. Aber es ist wunderschön. Und das habe ich 3,5 Jahre ganz, ganz viel gemacht. Und dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig.
Ich finde es ganz spannend, dass du gerade das so erwähnt hast. Als junge Anwältin, ich meine, denn du siehst umwerfend aus und bist da auch noch blond wahrscheinlich. Und das war mein erster Gedanke vorhin. Naja, als du die ersten Male so vor Gericht aufgelaufen bist, vielleicht auch ein bisschen öfter als die ersten Male, da wird es einem schon mal passiert sein, dass man komplett unterschätzt wird, vielleicht nicht ernst genommen. War das eher die Ausnahme oder ist dir das häufiger passiert? Und welche Tipps hast du für die jungen Kolleginnen, denen das auch so geht? Bei mir ist das passiert und ich habe dann auch immer mal so Sprüche gekriegt, ja, wieso schicken die jetzt die Referendarin?
Ja, Wahnsinn. Unglaublich.
Ja.
Und du lachst, ne? Es ist, rückblickend lacht man. Ich weiß nicht, wie es dir in dem Moment ergangen ist.
Ich war angepisst, aber ich habe auch gleich zurückgekoffert. Ich bin jetzt nicht gerade ein schüchterner Mensch.
Oh, ich auch nicht, genau. Aber wir wissen, und das sage ich auch mal zu meinen Referendarinnen, weil die müssen nicht unbedingt dann so vorpreschend sein, wie wir es vielleicht dann sind, sondern sind dann auch vielleicht mal eingeschüchtert mitunter. Das ist häufig vorgekommen und ich fand es aber immer wieder gut. Weil es war für mich dann so eine Herausforderung, die Menschen zu packen und denen zu zeigen, dass es eben nicht so ist, wie sie es im Kopf haben. Ich habe natürlich damit auch so ein bisschen gespielt. Ich hatte Anwälte gegenüber, die mich nicht angeschaut haben. Das war auch stark. Einer, der hat immer nur mit dem Richter gesprochen. Da habe ich irgendwann so gesagt, Entschuldigung, meinen Sie eigentlich, sprechen Sie mit mir? Meinen Sie mich? Und er so, ja, aber er hat mich einfach nicht angeschaut. Und da habe ich natürlich auch so ein paar Sprüche gelassen. Ich habe versucht, in den Dialog zu kommen. Oder ich hatte einen Richter, wirklich einen Direktor des Amtsgerichts in so einer altkatholischen Gemeinde. Und dann komme ich da an und der war auch sehr vorpreschend und ist mir so ins Wort gefallen. Und dann ging es darum, ob wir einen Vergleich schließen. Und ich wusste, meine Klage geht einfach so durch. Ne? Es war jetzt so mein Goodwill, dass ich sage, okay, ich mache mit der beklagten Seite einen Vergleich. Und dann wollte aber der Richter, dass ich das zu den Bedingungen von der beklagten Seite mache. Bin kurz raus, wieder rein. Dann hat er mit der beklagten Seite gesprochen. Da habe ich gesagt, ach, wir kennen uns aber auch hier. Huh? Ja, vom Marktplatz. Also die waren irgendwie so. Ne? Ja. Und ich sollte jetzt doch mal meinen Vergleich vorlegen. Ausformuliert bitte. So habe ich nicht dabei, weil, ne, warum sollte ich das jetzt vorlegen?
Er hat keinen Bock gehabt, den dann nochmal zu diktieren oder was? Na klar.
Genau. Nö, also das wäre jetzt ein Unding, wenn ich so unvorbereitet hier ankommen würde und keinen Vergleich vorformuliert dabei hätte, dann sollte ich mir den doch jetzt zu der Zeit noch faxen lassen, bitte ins Gericht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's. Und dann bin ich wirklich aufgestanden, habe am Ende der Verhandlung, ich habe das Spiel mitgemacht bis zum Schluss, bis der Vergleich stand. Und dann habe ich gesagt, und jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich lasse mir von Ihnen nicht sagen, wie ich meinen Beruf mache. Ich bin nicht dazu verpflichtet, hier einen Vergleich mitzubringen. Fortan ist er immer runtergekommen, er hatte so ein kleines Podest. Und ich hieß noch Müller und hat gesagt, hallo Frau Müller, schön, dass Sie wieder da sind. Es war herrlich. Von da an waren irgendwie alles geklärt. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Das erzähle ich auch immer wieder meinen Referendarinnen, dass sie in diese Situation kommen werden. Und man wird meistens baff sein und wird sich vielleicht auch dann in dem Moment nicht zu helfen wissen oder nachher sagen oder denken, ach, hätte ich das jetzt mal entgegengebracht. Aber es macht einen nur stärker. Man lächelt irgendwann drüber, wie wir beide auch. Und bei mir kam neulich eine junge Anwältin wieder und sagte, du glaubst nicht, was der gegnerische Anwalt zu mir gesagt hat. Ich kam rein und wir haben geguckt, wo sitzen wir denn links, rechts? Ich meine, das ist ja manchmal bundeslandabhängig, ne? Und er hat gesagt, ach, auf meinem Schoß ist doch noch Platz.
Oh mein Gott.
Denkst du also, wow, okay. Got to this point. Man muss vielleicht seine Referendarin, wie gesagt, darauf ein bisschen vorbereiten. Und dann lernen wir alle damit zu leben.
Das denke ich auch. Und ich gebe immer so als Tipp, also gerade so bei den ersten Verhandlungen, egal ob Strafstation oder Zivilstation oder was auch immer, es gibt so ein paar Standardsituationen, in die wird man ziemlich wahrscheinlich einfach kommen. Wenn du die Staatsanwaltschaft vertrittst, die Sitzungsvertretung, da kann was passieren, worauf du nicht vorbereitet bist und du musst telefonieren. Wenn du das erste Mal als junge Anwältin da bist, kann es durchaus sein, dass auf der anderen Seite eben Kollege, und ehrlich, es sind dann immer die Kollegen, sitzt, der dich nicht ernst nimmt, dir einen blöden Spruch drückt. Ich denke immer, denkt doch einfach zu Hause ein paar Situationen durch und überlegt euch schon mal ein paar coole Sätze. Weil dann bist du nicht in dieser Situation und bist so, du bist ja dann so überfahren, wenn du noch keine Erfahrung hast, ja, oder wenn du vielleicht einfach noch nicht so selbstsicher bist, weil die Routine fehlt. Heißt ja nicht, dass du das nicht kannst, aber man ist so überrollt von der Situation. Und das ist doch extrem hilfreich, wenn du einfach so 2-3 Standardsätzchen schon aus dem Aktenköfferchen ziehen kannst. Da musst du nicht nachdenken. Weil ich finde die Situation ganz, ganz gruselig. Und das ist mir als junge Anwältin natürlich auch passiert, obwohl ich eigentlich immer große Fresse habe, immer schon gehabt, dass du eine halbe Stunde später denkst du, scheiße, das wäre da, warum habe ich nicht dran gedacht? Ich wünschte, dieser Satz wäre mir da jetzt eingefallen. Und sich da einfach 2-3 zurechtlegen, finde ich richtig, richtig gut. Und man freut sich da auch regelrecht drauf auf die Situation. Das ist so ein Nebeneffekt. Ich habe ein ganz tolles Gespräch geführt mit Karin Kuschig. Er hat so ein tolles Buch geschrieben, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und da waren so ein paar Sätze dabei, auf die wäre ich nie gekommen. Fantastisch. Okay. Da bin ich wochenlang rumgelaufen und habe drauf gewartet, dass mich einer anzeckt, damit ich diesen geilen Satz loswerden kann. Weißt du, das macht ja auch schon was mit dir. Mhm. Weil du schon weißt, der Satz ist geil. Und einer dieser Sätze ist, wow, gute Besserung.
Ich wollte gerade fragen, hast du einen parat? Ja, nice. Herrlich, gute, ja, man Besserung. Muss was im Petto haben. Und ich finde auch, was hilft, immer so im Hinterkopf zu behalten, bitte um Unterbrechung. Du bist vor Gericht, du kannst jederzeit sagen, hey, ich brauche mal 5 Minuten, ich muss mal kurz Rücksprache halten, whatever. Wir waren alle Berufsanfänger und wir saßen da alle schon mal zum ersten Mal. Und ich finde, jeder Richter hat eigentlich diese Empathie, Ausnahmen, aber wenn man das einmal kurz erläutert, besinnt man sich, sagt, ja, okay, Unterbrechung. Und das hatte mir in dem Moment auch geholfen, dass ich mich draußen auf dem Flur da gesammelt habe, gesagt hat, hey, ich muss hier gar nichts, nur weil ihr das wollt.
Ja, und das kann man auch sehr gut kombinieren, weil manchmal geht dir ja echt so ein bisschen die Düse. Ne? Wenn gerade ein Kollege oder der Richter so richtig aggro ist, unterbrechen, rausgehen, zur Not irgendwo hinstellen, wo einen keiner sieht und dann Gorilla-Methode. Kennst du das? Da muss ich ein bisschen vom Mikro weg. Okay. Alle, die jetzt nur zuhören, müssen sich das vorstellen. Du ballst die Faust und schlägst ja so 3-4 Mal richtig mit Schmackes. So
wie Wolf of Wall Street machen die das.
Ja, aber das löst sofort was aus. Wenn man das wirklich mal so zapp, 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 bam. Hast du Power, hast du Energie und bist Aufstand nicht mehr aufgeregt. Und dann gehst du wieder rein. Das habe ich vor Jahren irgendwo als Tipp gelesen. Und immer wenn ich vor vielen Leuten, als ich das noch nicht so lange gemacht habe, Vortrag halten musste oder so, immer bevor ich dann auf die Bühne oder ans Rednerpult bin, immer so. Das setzt Energie frei.
Das glaube ich, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja. Also guck mal, haben wir doch schon ein paar gute Tipps gesammelt. So, jetzt ging es ja bei dir noch weiter. Du warst erst angestellt, hast aber gemerkt, das ist es nicht. So, das heißt, du hast ja schon wieder die nächsten Struggles, Herausforderungen. Was hat dich geritten, dich zu trauen, das zu machen? Wie hast du dir selber Mut gemacht? Was kannst du an Tipps weitergeben?
Ich wäre auch angestellt geblieben noch eine Weile. Aber ich wäre auch gerne in dem Team geblieben. Ich habe das total gemocht. Und ich liebe auch Männerwelten. Ich bin eine Soldatentochter. Ich bin in einer Männerwelt groß geworden. Ja, ich bin auf dem Panzer rumgesprungen und fand's cool.
Ja, gucke. Verstehe.
Ich hatte aber immer so Ideen. Ich wollte einfach irgendwie so ein bisschen aufmischen. Hab gesagt, hey, lass uns doch mal das machen. Lass uns das machen. Und dann kam aber, nö, haben wir immer schon so gemacht. Nein, ja. Und es waren einfach zu viele, die auch entscheiden konnten. Der eine fand es vielleicht toll, der nächste hat gesagt, warum? Und bis dann eine Entscheidung kam, also ich meine, das muss ich ja nicht erklären, das ist ja in vielen Unternehmen so. Und da hätte ich vielleicht noch ein paar Jahre, eine gewisse Zeit mit leben können, dass ich mit dem Kopf immer so an die Decke stoße und eigentlich durch möchte. Aber ich wollte dann Notarin werden. Also im Erbrecht hast du ja immer wieder diese Berührungspunkte mit dem Notariat. Also es wird ein Erbschein gestellt, es ist ein notarielles Testament, Erbauseinandersetzung. Es hast immer wieder dieses Form- oder oftmals dieses Formbedürfnis, das Notarielle. Und das fand ich irgendwie spannend. Und ich war in der Kanzlei, da gab es auch Notare. Und ich habe gemerkt, das ist was anderes. Das war so ein anderer Flur. Und das Notariat. Gut, darf man ja nicht in meinem Anwaltsnotariat sagen. Ich habe gemerkt, es ist was Ehrwürdiges, was Besonderes. Und es ist scheinbar cool, wenn du drin bist. Und ich fand es rechtlich gesehen spannend. Und durfte mal so ein paar Erbscheinsanträge entwerfen und sowas. Und da habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch werden. Weil ich kann ja nicht weniger werden, als ich bin. Ich bleibe ja mal Anwältin. So, ob ich jetzt die Prüfung darf oder nicht.
Er wollte ja, Annika in den Männerclub.
Er wollte Annika da mal rein. So. Da haben die gesagt, nö. Du nicht. Naja, und das stand da irgendwie nicht zur Debatte. Da sind wir uns ja scheinbar sehr ähnlich. Ich habe mich dann natürlich einfach angemeldet für den Vorbereitungskurs. Gut, dann nehme ich halt Sonderurlaub und bezahlt mich nicht. Ist mir total egal, ich möchte da hin. Und habe mir jetzt was in den Kopf gesetzt. So ein bisschen Pipi Langstrumpf, sage ich immer, ne? Ich weiß nicht, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch. So. Und haben die gesagt, jetzt hör auf damit. Wir haben gesagt, es gibt diesen Kurs nicht und du wirst ja auch keine Notarin. So, wir haben genug. Ich sage, ist das euer letztes Wort? Und dann kam ganz klar, ja. Und dann habe ich nächsten Tag gekündigt. Es war optionslos, ne? Also es gab keine andere Möglichkeit, da einen anderen Weg zu wählen, weil ich wusste ja, was ich wollte. Und klar war das hart, klar brauchte man viel Mut, klar hatte ich ganz, ganz viele schlaflose Nächte. Natürlich weiß ich noch, an dem Abend, als ich gekündigt habe, bin ich mit meinem heutigen Mann essen gegangen und habe gesagt, boah, warum? Und es war doch alles schön, warum kündige ich? Und habe gedacht, war das falsch? Heute möchte ich den Schritt nicht missen. Ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe und freue mich, wenn ich da andere zu ermutigen kann. Aber es ist auch eine Typfrage. Nicht jeder mag die Selbstständigkeit, nicht für jeden ist sie gemacht und nicht jeder braucht jetzt so ein krasses Jahr, wie ich es dann jetzt hatte. Da war noch die Fachanwaltschaft kam hinzu. Ich habe geheiratet, ich hatte mich selbstständig gemacht, ich habe die Notarprüfung gemacht. Das war alles in einem Jahr. Das war bei mir 2020, Corona. Es war echt ein krasses Jahr, aber ein cooles Jahr. Es hat mich sehr geformt. Aber den Mutigen gehört die Welt.
Der Satz ist umwerfend und ich dachte mir auch gerade so, ja, das ist so Annika. Ja, also das und das und das. Ach, das mache ich doch einfach mal gleichzeitig alles in einem Jahr. Kein Problem. Und ich finde es auch wirklich großen Respekt, einfach zu sagen, okay, ist das euer letztes Wort und dann am nächsten Tag kündigen. Das erfordert wirklich extrem viel Mut. Ist natürlich auch ein bisschen risky. Ich kann es aber so gut verstehen, weil in der Sekunde ist für dich quasi der Hammer gefallen. Es ist, ne? Man könnte natürlich auch drüber nachdenken, ziehe ich das jetzt durch, bis ich weiß, wie es weitergeht. Du hattest doch im Zeitpunkt der Kündigung dann noch keinen konkreten Plan, wie es weitergeht, sondern, ja, okay, das wohl nicht. Und dann mal schauen.
Ich hatte nicht meinen Fachanwaltstitel. Ich war Anwältin. Ich hatte kein Büro. Ich hatte einen alten, da kommen wir wieder zurück, weil ich doch gesagt habe, ich habe im Studium immer bei einem Kollegen gearbeitet. Der hat gesagt, Herr Annika, ich gewähre dir Unterschlupf hier. Du kannst bei mir ein Zimmerchen nehmen. komm doch her. Und dann habe ich in dem kleinen Zimmerchen, oder so klein war es gar nicht, aber durfte ich bei ihm dann anfangen, selbstständig zu sein, durfte so ein bisschen seine Renos mitnutzen. Nutzen klingt jetzt doof, aber dass ich fragen durfte, hey, könnt ihr mir mal helfen? Hast du schon mal einen Mahnbescheid irgendwie, ein Mahnbescheidsverfahren und sowas selber gemacht? Kommst du auf einmal in eine Rolle? Du bist ja vorher ziemlich verwöhnt in der mittelständischen Kanzlei. Und dann musst du alles selber machen.
Plötzlich Unternehmerin.
Ja. Ja. So kam eins zum anderen, so von heute auf morgen. Aber ich habe dann immer so gerechnet, dann hatte ich so ein Dauermandat auch und dann habe ich gedacht, okay, das sichert mir jetzt schon mal die Miete, wenn ich dann irgendwie Miete zahle, oder das sichert mir schon mal mein Auto, ne? Brauchst du ja auch. Und so habe ich immer weiter gerechnet und war baff, wie gut man dann doch verdienen kann irgendwie als Selbstständige und wie doch die Leute schnell zu einem kommen. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich glaube, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, Selbstvertrauen, auch in die eigene Arbeit und Kompetenz, dann traust du dich halt vielleicht auch so abzurechnen, wie es dir eigentlich angemessen wäre. Ja, und das ist ja ein Thema, da haben ganz viele Kolleginnen echt Probleme mit. Es gibt ja wirklich Statistiken, da kannst du ja mal nachgucken, welche Honorare vereinbart werden. Und ich könnte jedes Mal, wenn ich sehe, könnte ich weinen. Weil einfach Frauen sehr viel zurückhaltender sind und meines Erachtens sich ganz häufig unter Wert verkaufen.
Ja.
Und in gewissen Rechtsgebieten kann ja kaum noch jemand nur nach RVG abrechnen, weil es ja deine Kosten gar nicht deckt und zum Teil auch deine Haftung, die gegenübersteht. Kommt ja drauf an, was du da gerade machst. Also von daher, ich glaube, da dürfen viele Kolleginnen noch ein bisschen selbstbewusster werden. Und bei dir hat es ja richtig gut funktioniert. Du bist so krass erfolgreich, hast so viel aufgebaut, bist ausgezeichnet und bist ja offensichtlich nicht in dem kleinen Zimmerchen des Kollegen geblieben.
Bin ich nicht. Es hat mir aber auch nicht geschadet. Ne? Ich finde immer, auch als ich nach New York gegangen bin, da nochmal um dahin zurückzukommen, das hat mich ja auch sehr geprägt. Da hatte ich so eine richtig schöne Wohnung mit meinem damaligen Freund und tollen Ausblick und Balkon. Und dann bin ich in New York angekommen. 8 Quadratmeter Gemeinschaft, Badezimmer, mitten in Manhattan, 34. Straße. Aber da kam ich da auch mit meinen Koffern an und dachte so, warum mache ich das jetzt
mal? Vor allem, wo stelle ich den Koffer hin?
Und da habe ich so gedacht, okay, du musst aber manchmal 3 Schritte zurück und Anlauf nehmen. Und ohne das klappt es halt nicht. Ja? Du musst aus deiner Komfortzone raus. Und es muss auch mal unbequem sein und drücken. Und umso mehr weißt du zu schätzen, was du hast, umso mehr weißt du, was du willst. Und es formt ungemein. Ja, ich bin nicht in dem kleinen Zimmer geblieben, aber es hat mich geprägt. Und ich kam dann wieder an einen Moment, wo ich mich entscheiden musste. Und ich wusste auch da wieder so ein paar Punkte, nämlich ich möchte keine Einzelanwältin bleiben. Ich möchte irgendwas machen. Ich meine, Anwaltschaft, jede andere Kanzlei hat ihre Daseinsberechtigung, aber ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wollte kein Wartezimmer mit Prospektständern. Ich wollte keinen Besprechungsraum mit einem Bücherregal, wo keiner mehr reinschaut. Ich wollte den Gang zum Anwalt, habe ich immer gesagt, so einfach wie möglich gestalten. Weil ich persönlich war privat noch nie beim Anwalt, aber ich habe mir vorgestellt, dass man da schon mit ein bisschen Bibbern und Herzrasen in so eine Kanzlei tritt. Weil, wenn du zum Anwalt gehst, ist man meistens nicht schön, ne? Irgendwas drückt so der Schuh.
Ja, total. Das haben mir meine Mandantinnen, also Mandantinnen vor allem, die sind ja offener, auch gesagt, das hat mich völlig überrascht. Die haben dann immer so gesagt, Mensch, Frau Barich, zum Glück, es war gar nicht so schlimm wie gedacht. Und ich immer völlig irritiert. Ich sehe ja aber, ich bin noch da, um zu helfen. Also was hätte heute hier Schlimmes passieren sollen? Ja, ich war noch nie beim Anwalt. Ich hatte echt Angst vor heute. Ich konnte gestern gar nicht schlafen. Und dann denke ich mir, ja, es ist doch kein Arztbesuch.
Ja, ja, ja.
Da kann man Angst machen.
Arztpraxis ist ja mittlerweile schön, genau.
Ja. Also kann ich gut verstehen.
Ja, und dann haben aber, also dann habe ich angefangen zu investieren. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich wurde jetzt neulich nämlich bei Instagram gefragt, weil ich da immer so ein bisschen mein Büro zeige so. Und dann wurde ich gefragt, wie ich das denn gemacht hätte. Ich sage, ganz ehrlich, ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich wusste, das ist meine Base, die brauche ich. Ich möchte es nicht anders haben. Also mache ich alles dafür, dass es so schön wird und ich mich da wohlfühle und investiere. Und klar, viele haben gesagt, du brauchst doch nur einen Laptop. Ein Faxgerät brauchte man. Ja, gut, konnte man anders lösen, aber und ein Drucker? Natürlich brauche ich nicht mehr. Natürlich hätte ich meinen Marmortresen nicht gebraucht. Das war hier immer so Standard-Paradebeispiel. Aber ich konnte mich abheben von der Masse. Ne? Ich habe es anders gemacht. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ganz schnell viel Personal gefunden, während andere gesagt haben, boah, es ist aber so schwer, jemanden zu finden. Weil ich natürlich so sichtbar werden konnte. Ich darf natürlich nicht werben, aber ich habe mein Büro gezeigt auf Instagram schon vor 5 Jahren. Und da kamen ganz viele, auch Studentenschülerkräfte, die gefragt haben, hey, kann ich da arbeiten? Und ich hatte das vor Augen und habe es dann einfach umgesetzt und habe echt in Corona 400 Quadratmeter angemietet, mietet hier im Altbau. Hatte auch oder habe einen coolen Vermieter, der gesagt hat, okay, er kommt mir erstmal entgegen, ich soll mich erstmal ankommen. Und ich dachte, das kriege ich niemals voll. Ja, habe irgendwie so ein Kämmerchen, wo ich dann so Kartons lagere oder sowas. Aber es ist voll. Ich habe jetzt seit Herbst, ja, letzten Herbst habe ich, nicht noch länger, egal, letztes Jahr irgendwann, die zweite Etage angemietet, nochmal auf knapp 200 Quadratmeter. Und habe da jetzt so meinen eigenen Veranstaltungsraum für Give a Girl a Rope. Ja, also man muss sich einfach trauen, man muss es einfach machen, sonst findest du es nie heraus, ob es klappt.
Ich finde das so eine großartige Erfolgsgeschichte, die auch so viel Mut macht. Und ich würde ja glauben, ich finde deine Kanzlei, ich finde es auch wunderschön bei dir. Man kann sich sagen, ich verlinke es mal in den Shownotes, guckt es euch mal an auf Instagram, lasst unbedingt ein Follow da. Finde ich auch wunderschön. Aber mein Tipp wäre ja, der ganze Zuspruch und der ganze Zulauf, der kommt nicht daher, dass du deine Räumlichkeiten gezeigt hast, sondern dass du dich zeigst und dass du, weil du bist, wie du bist. Das wäre jetzt so mein Tipp. Aber das ist halt dann das Bonbon on top, wie es bei dir alles, ja, es ist einfach alles ansprechend und schön. Ich finde auch, sieht aus, als würde man sich sofort wohlfühlen. Und irgendwann werde ich es ja vielleicht auch mal sehen, steht ja fest auf der Agenda, dass ich dich mal besuche. Annika, jetzt hast du aber eben schon wundervolle Stichwort geliefert, Give a Girl a Rope. Und das ist deshalb besonders aktuell, weil das ja nachher gleich bei dir losgeht. Steht ja heute wieder auf dem Programm. Ich wäre super gern dabei gewesen. Ich schaffe es in diesem Jahr nicht, aber nächstes Jahr. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau machst du da? Warum machst du das? Und wie kommt man da vielleicht noch ran? Jetzt für heute wird es zu spontan sein. Aber vielleicht fürs nächste Jahr.
Also zunächst, du bist immer herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn du dann vorbeikommst und dann mein Gast bist. Ja, Give a Girl a Rope. Ich war irgendwie ein Jahr hier in der Kanzlei und habe mich vergrößert, habe angefangen, ich möchte oder wollte Anwälte einstellen, habe Anzeigen geschaltet und habe gemerkt, das bewerben sich nur Männer. Ich gesagt, das ist ja schön und gut, aber was ist mit den Frauen? Wo seid ihr? Wo sind meine ehemaligen Kommilitonen? Ja, also habe ich die angerufen. Ich so, warum seid ihr im Staatsdienst? Eine Staatsanwältin, die andere Richterin, die eine beim Regierungspräsidium. Alle haben gesagt, ja, aber das lässt sich ja viel besser mit der Familie vereinbaren. Ich so, hey, das ist doch nicht euer Ernst, dass das euer Beweggrund ist, ne? Und sie haben auch alle die Anwaltsstation gar nicht so richtig genutzt im Referendariat. Also viele wussten dann gar nicht, was sie so erwartet und was sie vielleicht auch verpassen. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und da bin ich irgendwie drauf gekommen, dass ich vielleicht mal eine Veranstaltung mache, so eine Informationsveranstaltung, ne? Mal ein bisschen erzähle, wie toll ist die Anwaltschaft, was kann sie, was können wir erreichen, was macht sie aus? Und auch reinhören, was sind eure Ängste, liebe Juristinnen oder Juristinnen-to-be? Warum ergreift ihr nicht die Anwaltschaft? Und ich wollte informieren, aufklären und zeigen, wie schön es ist. Und habe gedacht, okay, es gibt diesen schönen Marilyn Monroe-Spruch, give a girl the right shoes and she can conquer the world. Und daraus habe ich dann einfach gemacht, give a girl a rope and she can conquer the world. Und habe das so auch wieder bei Instagram ein bisschen beworben, ein schönes Bild gemacht. Ne? Und dann kamen Anmeldungen ohne Ende. Wir waren genau in dem Raum hier. Wir hatten echt keinen Platz mehr frei. Wir haben das Gruppenbild gerade so hinbekommen mit Weitwinkel, weil hier die lokale Zeitung auch berichtet hatte. Und das, die schönste Geschichte war eigentlich, dass eine 16-jährige Schülerin aus Hamburg nach Kassel kam, weil ihre Großeltern ihr den Zeitungsartikel ausgeschnitten per Post geschickt.
Ach, wie schön. Ja.
Diese Mädels begleiten mich dann so lange oftmals. Sie schreiben mir dann auch wieder, hey, das mache ich jetzt und deswegen habe ich den Weg eingeschlagen und so. Total cool. Und seitdem mache ich das jedes Jahr immer am Weltfrauentag. Und heute mache ich es jetzt in meinem neuen Veranstaltungsraum. Und es sind 28 Plätze, leider jetzt limitiert, weil ich glaube, ich hatte es sonst immer größer werden lassen und größer. Aber ich gehe jetzt so ein bisschen zurück, weg von diesem Frontal sprechen, sondern eher in den Dialog. Und ich möchte lieber wirklich miteinander sprechen, Beweggründe hören, was findet ihr interessant, was schreckt euch ab. Ja, genau. So entwickelt sich gerade Give Girl ein bisschen weiter und ich möchte es auch öfter stattfinden lassen.
Das wäre natürlich spektakulär. Und ich glaube dann, wenn du so in den Austausch gehst, statt frontal irgendwie Keynotes oder so, dann kannst du auch nicht so viele Leute einfach mit reinnehmen, weil sonst ist nicht für alle der Austausch möglich. Dann sind es wieder 2, 3, die aktiv davon Gebrauch machen und der Rest fällt hinten über. Aber ich finde das so eine tolle Initiative. Und deswegen, wenn ihr nicht verpassen wollt, weil ja jetzt ist ausgebucht für nachher, dann unbedingt ein Abo da lassen bei Annika. Ihr folgen, dann kriegt ihr das rechtzeitig mit. Und vielleicht findet das ja dann häufiger als einmal im Jahr statt. Ich finde das so toll. Und ich finde, die Initiative kann man gar nicht hoch genug bewerten. Weil ich glaube, dass junge Frauen noch einen ganz anderen Support brauchen als Berufseinsteigerinnen. Und ich finde es so wichtig zu teilen, die eigenen Erfahrungen, wovor hatte man selber Angst, welche Gedanken haben einen umgetrieben, offen über Fehler zu sprechen. Wir alle haben am Anfang Fehler gemacht, ich auch, nicht zu knapp. Ich bin noch da, ich bin nicht gestorben, ich kann heute drüber lachen. Und ich glaube, das steht uns ganz gut zu Gesicht, weg von der Ellenbogenmentalität, mehr hin zu Support und ein bisschen bessere Fehlerkultur. Ich glaube, da haben alle was davon. Damit die Zukunft der Anwaltschaft noch ein bisschen weiblicher wird, das fände ich ganz schön.
Absolut. Und die Bundesrechtsanwaltskammer hat mir da auch ganz gut geholfen, als ich das erstmal initiiert habe, weil ich natürlich bei euch auf die Seite bin. Ich habe Zahlen gesucht und dann war ich schockiert, dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch belegbar ist, dass einfach zu wenig Frauen in der Anwaltschaft vertreten sind. Es steigt zum Glück. Ich glaube, jetzt sind wir aktuell bei 37,55%. Es wird, wir kommen, aber Fakt ist, wir haben im Studium weit über 50% einen weiblichen Anteil der Studierenden. Und in der Anwaltschaft ist er einfach nachweisbar niedriger. Das heißt, wir haben nicht ein Problem mit Juristinnen zu finden. Sie sind da, aber wir haben irgendwo ein Strukturproblem, denn wir verlieren sie auf dem Weg zur Anwaltschaft.
Und im Bereich Syndikuszulassungen sieht es besser aus. Da gibt es mehr Frauen. Aber ich glaube, es wird auch den Einzelzulassungen gut tun, wenn es da mehr Frauen gäbe. Und ich glaube, es gibt genug Role Models, gerade auf den sozialen Medien, wenn man sich da ein bisschen umguckt. Es gibt so tolle Frauen. Ganz viele davon waren schon bei mir im Podcast. Und ich finde es so toll, dass du das ja so als deinen persönlichen Beitrag, ja, es ist ja wie so ein Mini-Mentoring-Programm. Und dein ganzer Account ist ja so ein Mutmacher-Account. Und einfach zu zeigen, Mädels, traut euch, das kann richtig cool sein. Und ich finde auch, wir haben den tollsten Job der Welt. Und für mich käme es nie in Frage, in der Justiz zu arbeiten. Das wäre nicht meine Welt. Gut, ich übernehme jetzt auch keine Mandate mehr. Aber ich habe ja auch eine Nische für mich gefunden, in der ich unglaubliche Freiheiten habe. Das selbst bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also das ist ja schon ziemlich fancy, was man mit Jura alles machen kann. Und ich wünsche dir heute eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe mich so gefreut, dass du es trotzdem einrichten konntest, dass wir jetzt schnell noch plaudern. Und Annika, ich glaube, wir wiederholen das mal in ausführlich und ganz bald komme ich bei dir mal vorbei. Danke dir und nachher ganz, ganz viel Freude.
Ganz, ganz lieben Dank, liebe Steffi. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du dann dabei bist und wenn wir weiter junge Juristinnen oder solche, die es werden möchten, kennenlernen bei Give a Girl a Rope und zeigen können, wie wundervoll die Anwaltschaft ist.
Absolut. Und jetzt allen Mädels, Frauen, Juristinnen, Anwältinnen da draußen einen schönen Weltfrauentag.
Auch von mir. Schönen Weltfrauentag.
Bis dahin, Annika. Ich danke dir.
Bis dann. Ciao.